Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Eine über weite Teile enttäuschende Leistung gegen den FC Augsburg bringt Hannover 96 die 5. Niederlage im 9. Ligaspiel. Jetzt kommt Wolfsburg im Pokal und dann geht es in der Bundesliga nach Schalke. Optimale Voraussetzungen sehen anders aus. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show. Und zwar zum letzten Mal auf meinsportradio.de. Mein Name ist Tobi und ich begrüße, und es sind optimale Bedingungen für ihn, André. Hallo André.
Ja, grüße dich, aber wieso zum letzten Mal? Bitte, was?
Was? Das ist noch eine ganz spannende Geheimsache, die sich... Was ist heute? Heute ist der 29. 1, 2, die sich in 3 Tagen der Weltöffentlichkeit offenbart. Sagt man das so? Ich glaube, so sagt man das. Aber es gibt uns noch weiter, erstmal so ein bisschen.
Ach, puh.
Nach dem Spiel gegen Wolfsburg sind wir natürlich wieder da und schauen dann auch ein bisschen voraus auf das Spiel gegen Schalke. Aber heute eins nach dem anderen. André ist da. André, erste Frage. Wann warst du das letzte Mal bei mir in der Sendung? Waren wir da schon volljährig? Gefühlt ist es 100 Jahre her.
Nein, nö, gar nicht so lange her. Ich war, glaube ich, in dieser Saison durfte ich schon 2-mal zu Gast sein.
Ah, ganz am Anfang, wa?
Ganz am Anfang und ich glaube, das muss so ein Spiel nach dem Dortmund-Spiel gewesen sein. Gegen wen haben wir da gespielt?
Da muss ich ja schon fast im Ausland, ach, ich weiß es auch nicht.
Aber es wurde Zeit, denke ich auch.
Es ist auf jeden Fall
ganz unruhig gewesen.
Ja, nicht nur du, auch die Hörer sind ganz unruhig gewesen, haben geschrieben bei Twitter, wann kommt denn der André mal wieder, da muss mal einer auf den Putz hauen, wir sind schon ganz unruhig. Ja,
ich wusste, dass ich meine Troll-Accounts irgendwann auszahle.
Jetzt bist du hier und wenn die Leute dich wollen, kriegen sie dich natürlich auch zum Hieressen und zum Mitnehmen. Diese Woche 2 Sendungen, wie gesagt, deshalb jetzt alles auch vielleicht nicht in epischster Breite, aber André, es gibt tatsächlich genug über den vergangenen Samstag zu besprechen. Du hast es wo gesehen? Im Stadion? Nee, du warst nicht im Stadion, da war ich. Haben wir uns gesehen? Nein, wir haben uns nicht gesehen.
Nee, ja, ich habe dich gesehen, du hast mich nicht gesehen. Ich war im Landeanflug auf Hannover. Ich kam aus 2 Wochen Urlaub aus Mallorca wieder. Wie du weißt, arbeite ich in einem Dienstverhältnis, was mir nur zu Ferienzeiten die Möglichkeit gibt, wegzufliegen. Und so habe ich das Spiel zuvor gegen Leverkusen in einer Kneipe auf Mallorca sehen dürfen. Und das Rückspiel konnte ich gar nicht sehen. Ich konnte mich nur über das Ergebnis informieren, Live-Ticker lesen. Psst, Flugmodus. Aber das hat ganz gut geklappt. Und ja, dann habe ich mir das zu Hause nochmal in Ruhe angeguckt. Da ich ganz ehrlich sagen muss, das Augsburg-Spiel war für mich ein Schlüsselspiel vor dem Spiel.
Ja.
Und das wollte ich unbedingt gesehen haben, denn das Augsburg-Spiel hatte ich das Gefühl, gibt für mich die Richtung der Saison vor. Ich hoffe, ich liege damit völlig falsch.
Das hoffe ich auch.
Und genau deswegen habe ich es mir auch nochmal angeguckt. Man kann ja auch mal verlieren oder mal unentschieden spielen oder was auch immer. Aber mir gehen die Erklärungen aus. Die Timeline, die ich habe, ist noch positiv optimistisch. Das freut mich sehr. Ich bin schon seit dem Leverkusen-Spiel sehr, sehr negativ drauf, sage ich mal vorsichtig. Nach dem Augsburg-Spiel fehlt mir jegliches Verständnis. Ich bin stinksauer, ich bin wütend ob der Ergebniskrise, ich bin irritiert, stark irritiert ob der Pressekonferenzen, der Aussagen und der ganzen positiven Stimmung, die immer noch gefühlt da ist. Also ich weiß gar nicht, ich fast weinen, möchte ich sagen, aufgrund der Ergebnisse. Das ist alles viel zu wenig. Ich sehe uns deutlich schlechter, als ich es befürchtet habe.
Dann lass uns doch mal ganz kurz noch mit Leverkusen da drauf gucken.
Ja.
Das ist doch so ein Klassiker. Wenn du solche Spiele nicht gewinnst, dann hast du halt ein Problem untenrum, also im Abstiegskampf. Ich habe jetzt bewusst nicht gesagt, dann steigst du auch ab.
Ich habe letzte Woche sehr gut analysiert und da wurde ich ja auch mal ganz kurz erwähnt. Ich bin der festen Überzeugung, das hat jetzt nichts mit Leverkusen zu tun und nichts mit der Tabellensituation. Wer ein Spiel, das 2-2 noch in so einem Spiel, das 2-2 noch in der Nachspielzeit kassiert, nach diesem Freistoß in der Nachspielzeit, den man da völlig unmotiviert ins Ausspielt, dann den Gegenangriff sich da das 2-2 fängt. Das hat mit Fußball-Bundesliga und mit Profi-Sein nichts zu tun. Man kann gegen Leverkusen verlieren, man kann gegen Leverkusen 2-2 spielen, man kann auch mal spät ein Tor bekommen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass dieses 2-2 sich angekündigt hat, dass dieses 2-2 gefallen ist und dass es überhaupt keine Aufarbeitung des Problems, was dahinter liegt, gegeben hat. Man ist einfach dann, ja, mein Gott, ja, das passiert mal, kann passieren, ist nicht schlimm, wir gehen mal ins Augsburg-Spiel ran und bums, verlierst du auch das. Und auf einmal stehst du ganz, ganz unten drinne und da kommst du jetzt auch so einfach nicht mehr raus.
Aber
und,
vielleicht war die Aufarbeitung ja, wir haben 30 Minuten, nämlich die letzten 30 Minuten mit 10 Mann gespielt und sind dann einfach gegen Leverkusen, sind wir froh, dass wir nur eins gekriegt haben und nicht zwei. Das war ich.
Aber das spielt doch keine Rolle. Und wenn du mit 9 Mann gespielt hättest, die letzten 2 Minuten der Nachspielzeit, ist es völlig Hupe, mit wie vielen Spielern du spielst. Du darfst diesen Freistoß, den der Bellarabi dir geschenkt hat, ja, den hat, glaube ich, der Bornoz rausgeholt, den darfst du doch nicht so hergeben. Da musst du den Ball halten, ziehst 30 Sekunden noch, schimpfst nochmal mit dem Schiedsrichter, diskutierst noch wild und dann ist das Spiel vorbei. Aber nein, du spielst 2-2 und das ist doch symptomatisch. Mir geht es ja auch gar nicht um das Ergebnis, es geht um das Symptom, was dahinter steckt. Und ich mache mir im Moment sehr große Sorgen um 96 und wenn ich mir das Spiel gegen Augsburg angucke, das ist eine Blaupause, wie so etwas nicht laufen darf. Du darfst zu Hause klipp und klar nicht gegen Augsburg verlieren. Das kann passieren, aber das darfst du nicht. Punkt um. Diesen Anspruch müssen wir haben. Und wenn du dir anguckst, Augsburg hat, glaube ich, gefühlt 50% aller Tore nach Standardsituationen gemacht.
Ja, jetzt sind sogar mehr. Weil
jetzt sind sogar mehr,
gegen uns, okay, ja, beide.
Das musst du wissen.
Ja, so. Natürlich musst du das wissen.
Und dann kann in der 8. Minute Rani Khedira, natürlich war das ein Fehler, natürlich tritt da Kapitän Anton über den Ball und natürlich kann das passieren, aber es darf in der 8. Minute im Heimspiel bei der Konstellation darf es nicht passieren.
Die Vorlage, also die Vorlage des, der Dummheiten kam ja von Woods und dann hat Anton die nächste Dummheit gemacht und dann stand es 1-0. Ja, natürlich darf das nicht passieren. Es kann passieren, es darf aber nicht. Jetzt passiert es aber, André. Und das sind halt immer, und da reden wir schon die ganze Saison drüber, immer individuelle Fehler, die da passieren. Es gibt immer wieder irgendeinen, der einen Bock macht, sei es Asano, der den Ball nicht richtig zurückspielt, oder Wimmer, der sonst irgendwas Dummes macht, oder Philippe, der sich eine rote oder eine gelb-rote Karte abholt, völlig unnötig im Mittelfeld. Und. Es kommt immer eins nach dem anderen. Aber warum? Das kannst du ja nicht per Fingerschnips abstellen, solche Probleme.
Doch, kann man. Natürlich, ja, jetzt nicht. Jetzt nicht. Am 29. Oktober kann man es nicht per Fingerschnips abstellen. Aber ich wage jetzt die steile These und du merkst ja schon, ich bin ja schon richtig dabei. Also schlechter als Horst Held hätte ich den Job des Sportchefs in Bezug auf die Kaderzusammenstellung auch nicht gemacht.
Also gehst du nicht direkt auf die Mannschaft, sondern auf das Drumherum gerade?
Na, also nochmal, wenn beim Fußball die Ecke kommt und ist ein bisschen Aufregung und irgendwie alles komisch und tritt über den Ball, dann möchte ich jetzt nicht, weil dem Anton oder wen auch immer stellvertretend jetzt dafür gerade ziehen. Das kann passieren, soll nicht, darf nicht, aber es kann passieren. Nur das Symptom, und das meine ich auch mit dem Leverkusen-Spiel, das Symptom dahinter ist doch unser Problem. Ob da Anton über den Ball tritt oder Wimmer oder es macht Salif Sané, ist doch egal. Aber Fakt ist, wir sind einfach viel zu dünn aufgestellt. Wenn jetzt ein Spieler eine schlechte Phase hat, haben wir keine Möglichkeit, ihn zu ersetzen, ihm eine Ruhepause zu geben, ihm vielleicht auch mal, sie müssen funktionieren und sie müssen auf hohem Niveau funktionieren, ansonsten können wir die Liga nicht halten, das ist jedem Spieler klar und das scheint sie zu lähmen. Hinzu kommt, dass wir Spieler haben, die gute Spiele abliefern, die dann auf einmal im nächsten Spiel sofort vom Radar weg sind, das schafft auch eine gewisse Unsicherheit, das schafft eine gewisse Bewegung. Bewegung kann gut sein, in dem Fall ist es schlecht. Es funktioniert vorne und hinten nicht. Wir haben in der Innenverteidigung, und du hast gerade Philippe mit einem Satz angesprochen.
Ja.
Philippe macht ein Tor, hurra, hurra, alles wunderbar, Philippe kriegt gelb-rot. Wem hat das überrascht? Hast du nicht sogar Geld darauf gesetzt?
Ich hatte Geld darauf gesetzt, dass er ein Tor macht, aber nicht, dass er danach gleich runterfliegt. Das konnte ja, also was heißt, das konnte ja keiner ahnen. Im Nachhinein waren wir alle schlauer, weil er das beim 2-2 in Düsseldorf damals auch schon gemacht hat.
Und ich zitiere Tim Block aus der letzten Sendung, wenn es einer macht, dann Philippe, dann kam noch der Einwurf von Marey, dass es auch Albonot sein könnte, richtig. Aber letztendlich, es war doch allen klar, wenn das passiert, passiert es Philippe. Das war doch allen
natürlich,
klar.
Natürlich, Philippe ist, so. Hast du Scheiß am Schuh, ist Philippe im Geschäft, ist ganz klar.
Aber das musst du doch wissen. Und das weiß doch auch ein Horst Held, ein André Breitenreiter und das wissen auch alle 11 Spieler auf dem, also alle 10, Philippe weiß vielleicht nicht, wissen alle 10 Spieler auf dem Platz. Und genau das ist doch das Problem.
Aber was willst du machen?
Wir haben aber keinen anderen, er muss spielen in der Situation.
Ach, du willst ihn gar nicht spielen lassen?
Ich will ihn nicht spielen lassen oder wenn ich ihn aber spielen lasse, weil er sich im Training aufgezwungen hat oder weil er richtig gut ist, ist ja ganz egal, da muss er so eingestellt sein, dass er es in den Griff kriegt. Aber er kriegt es nicht in den Griff.
Das ist wohl wahr.
So, und wenn ich das aber vorher weiß, dann kann ich auf diesen Spieler im Niveau Bundesliga mit dem Ziel, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, kann ich nicht bauen. Und wir haben auf ihn gebaut. Er ist nun mal Innenverteidiger Nummer 3.
Oder 4. Je nachdem, wie du fragst.
Also er hat vor Elis aus meiner Sicht, okay, vielleicht auch Nummer 4, aber auch Elis ist für mich ein Kandidat, wo ich sage, also wenn ich den als Innenverteidiger Nummer 4 habe, ist er mir lieber als Innenverteidiger Nummer 3. Und genau diese Problemstellung, Innenverteidigung, Tobi, wir haben es in der Sendung, ich glaube, vor oder nach dem Pokal besprochen,
ja, als glaub,
wir
über den Kaderzusammenstellung
gesprochen haben, haben wir gesagt, Lücke haben wir hier.
Ja.
Wir haben gesagt, wir haben eine Lücke auf der Außenverteidigerposition. Ey, ich bitte dich.
Aber das Problem ist ja gelöst. Das Problem Außenverteidiger ist ja recht unkonventionell, aber es ist gelöst. Wir spielen einfach ohne rechten Außenverteidiger. Das ist doch super. Okay.
Das ist ein Top-Plan, funktioniert. Wir haben gesagt, ein Niklas Füllkrug, super Junge, aber der kann alleine die ganze Verantwortung nicht auf seinen Schultern tragen. Der hat letzte Saison außergewöhnlich gut gespielt und auch außergewöhnlich gut getroffen. Das kann man von ihm nicht wieder erwarten. Ob man ihn deswegen gleich nach, was war das, Gladbach verkauft oder nicht, geschenkt. Aber du musst ihm einen beiseite stellen, der auch einigermaßen Tore macht.
Ja.
Ein Harnik zum Beispiel, den haben wir aber abgegeben. So, den haben wir nicht. Mhm. Alles fokussiert sich auf Füllkrug. Alle Spiele, die ich gesehen habe von ihm, der ist bemüht, den kann man nichts absprechen. Aber der ist zugestellt ohne Ende. Der kommt ja an keinen Ball ran, außer es ist eine glückliche Flanke in der 90. Minute. Aber ansonsten hat der keine Torchancen.
Bin ich ganz bei dir. Und alles, was daneben steht, ist in meinen Augen, und das auch völlig ohne Brille, ist der Einzige, der wirklich Mut und Hoffnung verbreitet, ist Henrik Weidand. Und das kann es nicht sein, dass der, der eigentlich für die zweite Mannschaft vorgesehen war und so weiter, wir kennen alle die Geschichte, aber ein Bobby Wood und auch ein Asano, ist Asano überhaupt noch bei Hannover? Ja, ich glaube ja. Da kommt ja gar nichts. Da kommt ja nichts. Klar, das Doppelpack von Wood gegen Stuttgart war gut, aber ein Spiel von 9 Spielen ist ein bisschen dünne, oder?
Ja, und ja, also ich bin ganz bei dir, aber auch ein Bobby Wood, entschuldige bitte, der ist gekauft worden, beziehungsweise ausgeliehen, aber also der spielt bei Hannover 96 und hat einen Arbeitsauftrag. Und der Arbeitsauftrag heißt Tore schießen, als Beispiel, als Stürmer, ja? So, und wenn er das einmal gegen Stuttgart macht und da auch einen Doppelpack macht und wir deswegen auch gegen Stuttgart gewinnen, Klammer auf, Stuttgart eh nicht desolat wie wir zurzeit drauf, aber okay. Dann ist das toll, aber das ist seine Aufgabe.
Ja,
deswegen kann er doch die 8 Spiele lang nichts zeigen. Ja, das geht doch nicht.
Ist ja völlig richtig. Deshalb sage ich ja, am Ende kommen wir dahin, dass derjenige, der am meisten Schwung, und das ist dann auch bei dem Augsburg-Spiel wieder so gewesen, am meisten Schwung in diesen toten Körper bringt, ist Henrik Weidand.
So, und der Weidand, das ist doch genau, auch das ist symptomatisch für Hannover 96. Man kann ja mal einen Glücksgriff machen, dass man einen irgendwo findet, den kein anderer gesehen hat. Aber da hast du einen Spieler, Henrik Weidand, der, warum auch immer, Glück, Zufall, was auch immer, die Buden gemacht hat. Ja, im Pokal und im ersten Spiel gegen Bremen. So. Den lässt du gegen Dortmund 90 Minuten auf der Bank sitzen? Habe ich nicht verstanden. Verstehe ich bis heute nicht. Spätestens in der letzten Minute oder was das da war, als wer kam da?
Weiß ich heute auch nicht mehr. Das ist
egal. Egal, also zentraler Mittelfeldspieler. Eingewechselt worden ist. Da hättest du ihn bringen müssen. Als Zeichen. Nicht, weil er der bessere Mann ist oder sonst was, aber Bakker als Zeichen kam. Hättest du ihn bringen müssen.
Bakker
im nächsten Spiel saß er, Bakkerlords war es, genau.
Ja.
Im nächsten Spiel war er gar nicht mehr im Kader.
Gegen Leipzig, ist
und,
richtig.
Und jetzt wieder, der Typ ist, wenn der auf den Platz kommt, bringt er einen Ruck in die Fans beim Heimspiel.
Ja, aber
und
auch in die Mannschaft. Ja, genau, nicht nur in die Fans. Fans ist ja auch schön und gut, aber die sind mir am Ende des Tages egal. Hauptsache die Mannschaft ruckt. Ja.
Aber du spürst das doch, wenn der warm läuft und da dann zur Bank kommt, sich sein Trikot anzieht und dieses Schildchen da hochgehalten wird, du merkst richtig, da kommt ein Hey, so richtig so ein Schwung nach vorne. Ob der Weidand jetzt der beste Fußballer der Welt ist, mal ja hingestellt. Ja, ich glaube auch nicht, wie Herr Krause, dass der bald in der Nationalmannschaft spielt. Aber das ist nicht der Punkt. Er bringt aber ein Hey.
Zurückgezogen
und der Muslia genauso. Der macht ein Freistoßtor, der spielt ein gutes Spiel. Und der ist im Heimspiel nicht dabei?
Ja, das habe ich auch wieder nicht verstanden. Das ist in der Tat, aber ja gut, da kam halt Bibu zurück und dann hat er sich überlegt, Haraguchi, Bibu, Muslia, irgendwie 2 aus 3 gespielt und ich glaube ins Klo gegriffen, der Trainer. Du hast ja schon, jetzt hier, komm, wir sind 10 Minuten dabei und du hast hier rausgehauen, mein lieber Herr Gesangsverein.
Aber jetzt mal wirklich.
Ja, aber ist alles richtig.
Wir haben noch ein ernsthaftes Problem. Nochmal, letzte Woche knappes Ergebnis 2-2 am Ende mit 10 Mann und viele sagen, oh, gegen Leverkusen, Mensch, da hätten wir doch vorher alle das 2-2 genommen. Ja, mag ja alles sein. Wir haben jetzt 9 Spiele hinter uns. Schalke kommt mit Spiel 10, aber lass uns mal diese 9 Spiele mal kurz analysieren. Werder Bremen, 1-1. Auch da unnötig, dass man das 1-1 bekommt, aus meiner Sicht, aber das passiert und nochmal, wir können ja nicht jedes Spiel gewinnen, das ist mir auch klar. So, wir gucken mal an, wo Bremen zurzeit rumläuft. Platz 4, jetzt mal diese komische Niederlage da,
das war geil
vom Wochenende rausgerechnet. Also, wenn man gegen die gewinnen will, dann am ersten Spieltag.
So. Ja, und du führst halt 1-0. Deshalb, auch das ist so ein Ding, musste nicht mehr verkacken hinten raus. War ich tatsächlich auch so, war ich auch echt, da war ich nölig nach dem Spiel, das weiß ich noch.
Aber da haben wir gesagt, haben gut gespielt. War ja, das erste Spiel ist in Ordnung. So, dann kam Dortmund. Dortmund war völlig von der Rolle zu dem Zeitpunkt. Da lief gar nichts bei denen zusammen. Wir haben gut gespielt, aber waren zu feige. Wir haben nicht auf Sieg gespielt. Die hätten auch gewinnen können, ja, aber wir haben nicht auf Sieg gespielt, 0-0. So, okay, aber bis jetzt sagen wir, haben alles gut gespielt, kein Problem. Und jetzt geht's los. Auswärts Leipzig, auswärts Nürnberg. In Leipzig schießen wir zwei Tore und holen keinen Punkt. Kann doch nicht wahr sein.
Doch, das
gegen
war wahr.
Gegen Nürnberg verlieren wir, gegen eine Mannschaft,
Ja, also Nürnberg, Mikko Albernholz, du erinnerst dich, das war ja die Geschichte und dann musste Wood runter und dann passte hinten und vorne nichts mehr. Das war ganz, ganz beschissen. Also das war das schlechteste Spiel der Saison, finde ich.
Ja, aber du hast es verloren.
Ja, genau, natürlich hast du es verloren.
So, aber das ist die schlechteste Mannschaft. Ja, das lief nicht für uns. Der ganze Matchspielplan lief nicht nach uns, ist klar, aber du hast es verloren. Und es kommen nicht mehr viel schlechtere Mannschaften als Nürnberg.
Wir können nur noch auf Düsseldorf hoffen, würde ich sagen.
Gut, Hoffenheim zu Hause 3-1. Ja, gut, ein Tor zu viel, ein Tor zu wenig. Gegen Hoffenheim verlieren auch andere zu Hause. So, in Frankfurt kriegst du richtig auf die Klappe. Richtig auf die Klappe.
Das war bitter, das war echt.
Und jetzt passiert Folgendes, und ich fühle mich echt erinnert, wie täglich grüßt das Murmeltier. Jetzt gewinnen wir 3-1 gegen Stuttgart. Ich erinnere mich an eine andere Saison, wo wir nach vielen, vielen beschissenen Ergebnissen auf einmal gegen Stuttgart gewonnen haben und ein Trainer, der wie ein Tier heißt, im Amt geblieben ist. Das tat uns gar nicht gut.
War Stuttgart damals? Haben wir nicht gegen Hoffenheim gewonnen?
Nee, das war Stuttgart damals.
Du meinst in der Rückrunde, unter Schaf, oder nicht?
Ja, ich glaube schon.
Warte, das gucke ich jetzt nochmal schnell nach hier.
Google das mal. Wenn nicht, habe ich natürlich was anderes behauptet, aber es muss doch jetzt hier in den Redefluss
kommen. Hast du recht. 2-1 gegen Stuttgart gewonnen, am 23. Spieltag. Das hat Schaf den zwischenzeitlichen... Das zwischenzeitliche Fail gerettet.
Ja, genau. Und dann konnte man ihn nicht mehr feuern, war auch schwer zu argumentieren. Also ist er geblieben. Und jetzt geht's weiter. Leverkusen haben wir gerade eben drüber schon gesprochen, ob unglücklich oder dumm. Auf jeden Fall wieder keine 3 Punkte. Und gegen Augsburg zu Hause verlierst du. Ja, Freunde, und jetzt komm. Auf Schalke, boah, weiß ich nicht, ob man da 3 Punkte einplanen muss. Zu Hause gegen starkes Wolfsburg, weiß ich nicht, ob man da 3 Punkte einplanen muss. Pokal habe ich jetzt mal rausgenommen. Das ist jetzt.
Pokal sprechen wir auf jeden Fall nachher noch drüber.
Genau. Ja. So, dann müssen wir nach Gladbach. Als ich das letzte Mal auf die Tabelle geguckt habe, standen die ganz gut da.
Ja, dann haben sie
Hertha
Freiburg gespielt.
Hertha ist auch eine Mannschaft. Ja, dann hast du Mainz und dann hast du Bayern München. Und dann ist der 15. Spieltag um.
Ja, ja. Wie viele Punkte braucht Breitenreiter, um nicht abzusteigen, André? Nein, nicht um seinen Job nicht zu verlieren bis zum Winter. Wie viele Punkte brauchen wir bis zum Winter, damit Breitenreiter drin bleibt?
Also 9 Punkte muss er, glaube ich, kriegen und die sehe ich überhaupt noch nicht im Moment.
Also zu den bisherigen 6, das heißt, da sind wir bei 15. Tim
Also ich bin nach dem Bayern-Spiel, ne? Ich bin nach dem Bayern-Spiel.
Also, ja, mach mal Weihnachten. Weihnachten ist doch dann bestimmt nach
ja,
dem
aber Weihnachten, aber, ja, pass auf, aber so, ich verstehe, was du hinaus willst, aber nach dem Bayern-Spiel musst du Tabula Rasa ziehen, weil danach kommen Freiburg und Düsseldorf und bei allem Respekt vor Freiburg, in Freiburg auch immer schwer, aber in Freiburg und zu Hause gegen Düsseldorf. Also wenn du da nicht punktest.
Das ist vorher englische Woche. Denk dran, du kannst nach dem Bayern-Spiel kannst den Trainer nicht rausschmeißen, ist englische Woche.
Ja, deswegen, das ist alles scheiße.
Ja, ist alles scheiße, aber so komm, 17. Spieltag, Weihnachten, 22.12.
Was? Also wir haben jetzt 6 Punkte und mit 9 Punkten wären wir bei 15, also 18 brauchen wir.
18, ja. Tim Block hat mir neulich gesagt, 17, sonst ist er weg.
Gut, vielleicht auch so.
Ja, ja, aber das ist, ihr seid ja alle nicht weit auseinander. Ich gebe wie formuliere ich das, der Chance, dass Breitenreiter rausfliegt, die sehe ich eher kleiner als bei anderen Trainern bisher. Aber man weiß ja, wie es im Fußballgeschäft läuft. Du bist ja schneller arbeitslos, als du guten Morgen, gute Nacht gesagt hast. Ah, schwierig alles, André. Es ist echt nicht schön. Ich habe gerade noch mal geguckt, unsere Abstiegssaison damals. Da sind wir im Pokal übrigens in der 2. Runde in Darmstadt ausgeschieden. 2-1. Auf Dienstag, 27.10. Das ist quasi 3 Tage und 3 Jahre her morgen. Super. Das
aber nochmal, Fußball ist Tagesgeschäft. Natürlich. Das kann sich alles ändern. Warum auch immer ist der Videoschiedsrichter gerade auf dem Klo und wir gewinnen auf einmal gegen Schalke dank einem Elfmeter mit 1-0 oder keine Ahnung was. Und auf einmal sagen wir, Mensch, guck mal, sieht das wieder gut aus, Richtung Europa, ole ole. Ist mir alles klar. Nur jetzt müssen wir nach 9 Spieltagen, denke ich, ist ein guter Zeitpunkt, noch einmal ganz kurz einen Cut zu machen, einmal ganz kurz zu reflektieren. Man muss ja nicht alles gleich in den Sack kloppen, aber einfach mal kurz innehalten. Und die entscheidenden Fragen sind für mich. Sind wir auf dem Weg, mit dem Abstiegskampf nichts zu tun zu haben? Da würde ich jetzt sagen,
nein.
Eher nicht.
Nein.
Stimmt die Qualität in der Mannschaft, um mit dem Abstiegskampf nichts zu tun zu haben? Auch da würde ich sagen, im Moment eher nicht. Und wir haben ja noch Glück, es hat sich kein Spieler irgendwie verletzt, kein Schlüsselspieler ist komplett außer Form oder sonst irgendwas. Also im Prinzip scheint mir das, was Hannover 96 zurzeit spielt, mit dem Personal auch ungefähr das zu sein, was sie können.
Na, das glaube ich nicht. Wir sind mit dem Abstiegskampf, da bin ich voll und ganz bei dir. Aber ich bin tatsächlich der Meinung, da geht mehr. Wir haben bessere, oder die Spieler sind besser als das, was wir aktuell auf den Boden kriegen. Und da sind dann auch Sachen, die du gerade so genannt hast, mit ursächlich dafür, nämlich zum Beispiel dieses inkonstante Aufstellen, dieses, ja, Muslija nach einem tollen Spiel in Leverkusen einfach mal rausnehmen. Und er war, selbst ihn da in dem Spiel rauszunehmen, fand ich schon nicht gut. Konnte ich aber noch verstehen, wegen 10 Mann und er ist viel gelaufen und so. Aber selbst da war er einer der wenigen, der irgendwie noch so Entlastung gebracht hat, als wir dann führten und die Zeit immer weniger wurde für Leverkusen. Und ihn dann nicht aufzustellen gegen, wen haben wir gespielt? Gegen Augsburg jetzt am Samstag, habe ich nicht verstanden. Und das zieht sich, du hast es ja auch schon mehrere Punkte genannt, zieht sich irgendwie so ein bisschen durch die ganze Saison. Was ich aber auch noch mit reinnehme, ist, dass sie vielleicht einfach falsch aufgestellt werden. André, wir spielen seit irgendwie 3 oder 4 Spielen wir ohne rechte Verteidiger. Wo sind sie denn hin? Also,
ja, Sorg und Korb. Sitzt ja auf der Bank oder saß ja auf der Bank.
Ja, aber auch nicht immer. Manchmal haben wir komplett ohne gespielt, haben wir gar keinen im Kader.
Nein, richtig. Also ich gehe jetzt auch mal davon aus, ich habe keinen Einblick in Training oder so. Manchmal gucke ich mir die Pressekonferenzen an, aber da wird ja auch nicht alles erzählt. Aber ich gehe mal davon aus, wenn jemand auf der Bank sitzt, ist er fit. Das heißt, er könnte auch spielen.
Klar.
Ja. Und wenn er nur so 20, 30 Minuten spielen könnte, wird das ja meist vorher gesagt. Hatte Grippe, kann nur 30 Minuten spielen. Okay. Aber so ein Sorg zum Beispiel, der hat doch gute Spiele gemacht.
Ja, genau, der war eigentlich immer der unter den Blinden, war das der Einäugige und so.
So, also und das ist ja schon schlimm genug, dass es der Sorg war. Da frage ich mich auch, was ist da los? Ein Ivar Fossum, ich bin kein Freund von Ivar Fossum, aber der hat in der zentralen Rolle, als mehr oder weniger defensiver Mittelfeldspieler, als Sechser oder was er da rummachen wollte, der war nicht schlecht, das war okay. So, und der hat auch, mal ist er da, mal ist er nicht da, spielt keine Rolle. Auch ein Schauner, um das Fass nochmal aufzumachen, ja, im Vergleich zu Esser. Muss man sich auch fragen, war der Wechsel notwendig? Bringt der Esser so viel mehr spielerische Qualität, dass man möglicherweise ein gewisses Hierarchie bzw. ein gewisses Gefühl innerhalb der Mannschaft vor der Saison so verändern muss? Das sind alles Fragen, die muss sich Breitenreiter stellen und da muss er zu einer Erkenntnis kommen. Was mich aber viel mehr erschrickt oder auch besorgt, ist Folgendes. Wir spielen gegen Augsburg, wir liegen 2-0 zurück, warum auch immer, wieso auch immer, wir kommen zum Anschluss. Wir haben noch 20 Minuten auf der Uhr. Ey, kannst du mir mal verraten, warum wir nicht mehr wechseln?
Wir haben gar nicht mehr gewechselt, ne? Weidand war der Zweite, der also zur Halbzeit kam.
Weidand kam in der 65. Minute für Elis. Und Muslija Stegler kam, musste, glaube ich, verletzt raus für Muslija.
Für Muslija, das war in der Halbzeit. Danach, wir haben tatsächlich dann nicht mehr gewechselt.
Nein, haben wir nicht.
Ja.
Gut, jetzt kann man sagen, wir haben nur Ostrzolek, Sorg, Fossum und Asano auf der Bank. Das sind jetzt alles kleine Spieler. Vielleicht wollte man mehr über Flanken und Kopfball kommen. Das kann ja alles sein. Aber da musst du dich doch bei der Kaderzusammenstellung oder bei der Matchplanung mal hinterfragen. Wieso haben wir keinen auf der Bank, der im Zweifel bei einem knappen Spielstand zu Hause offensiv noch was bringen könnte?
Ja, aber also nee, das würde ich gar nicht fragen. Ich finde, wir haben mit Fossum und Asano haben wir zwei Leute, die du zumindest nach vorne rein. Sorg und Ostrzolek, okay, jetzt eher nicht. Außer weiß ich nicht, vielleicht Albonots pumpt wie ein Maikäfer und kann nicht mehr laufen, dann muss Ostrzolek für Albonots bringen. Aber wenn es darum geht, nach vorne was auf die Beine zu stellen, warum nimmst du nicht Wood runter und bringst Asano? Warum nimmst du nicht Wood runter und bringst Fossum? Also, oder auch Haraguchi runter und Fossum dafür.
Ja.
Kann ich jetzt beides, hätte ich beides verstanden, wenn er das gemacht hätte. So hat er tatsächlich nur zweimal gewechselt. Ja, da hast du vollkommen recht.
Und ich meine, das ist doch ein Zeichen. Es sind gleich mehrere Zeichen. Das ist wieder mein symptomatisches Problem, was ich halt sehe. Und ich will nicht zu kritisch sein, aber es zeigt doch, hey Freunde, ihr auf der Bank, ihr seid so weit weg, dass ich euch beim knappen Spiel, wir spielen auf Sieg und Hannover hat es ja auch versucht, also zweite Halbzeit haben sie ja wirklich es versucht. Man kann ihnen das ja nicht absprechen. Aber es reicht für euch nicht.
Ja.
Das ist ein mieses Zeichen denen gegenüber. Und gleichzeitig zeigt er den Fans und der Mannschaft, die ja auf dem Platz steht, ey, ich bringe keinen Impuls mehr, ich bringe kein Signal mehr. Ihr müsst das halt irgendwie da durchwurschteln. Mit ein bisschen Glück macht er noch ein 2-2. Hätte ja klappen können.
Ja.
Aber ich finde, du brauchst eben ein Signal. Und der Weidand war ein Signal. Und bums, er hat es jetzt nicht selber gemacht, aber es kam zum 1-2, es gab nochmal eine Schlussoffensive. Warum schiebst du da nicht nach? Die Welle hast du doch. Ob du jetzt 3-1 verlierst durch einen scheiß Konter oder aber du hast die Chance auf ein 2-2.
Ja, in der Tat. Ja,
also es ist
vielleicht hat er aber auch gesagt, bums, ich habe die Welle, die lasse ich jetzt so laufen. Kann ja auch sein, dass er sagt.
Aber dafür hat es nicht gereicht. So zwingend war es jetzt nicht.
Ja, ich erinnere mich an Chance Weiler mit dem Kopf, Chance Füllkrug mit dem Kopf und dann wird es aber auch schon dünner, jetzt unabhängig natürlich von dem Tor von.
Gut, aber Füllkrug-Chance, die du ansprichst, war, glaube ich, 90. oder schon Nachspielzeit.
Ja, da war der Tag schon gegessen. Ja.
So, wenn er den macht, jubeln wir alle und schreien Hurra. Aber wenn Bibu in der 72. den Anschluss macht zum 1-2, 80., 82., 10 Minuten später, siehst du ja, wie es läuft. Da kannst du nochmal wechseln, hast immer noch 10 Minuten.
Ja, ich verstehe das. Also ich habe auch nicht viel verstanden.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nimmt sich was man will. Entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Was ich auch nicht verstanden habe, war das mit dem 2:0, mit dem Elfmeter.
Wieso?
Wie kann man das so entscheiden? Also,
ja. Also, aber wollen wir uns jetzt darüber beschweren? Das war ein klares Handspiel.
Nein.
Ach,
Nein, ich möchte mich gerne über die Gesamtsituation beschweren.
Ja, das können wir.
Gut, also der Augsburger bolzt drauf und ich würde sagen, also er hält, glaube ich, sprach von 50 Zentimetern, ich sage mal, es war 1,50 Meter, den Haraguchi entfernt steht. Und der dreht sich so halb weg und der Arm schlackert da so ein bisschen rum und das Ding geht volles Brett gegen seinen Arm, aus 1,50 Meter. So, jetzt habe ich mir das noch dreimal angeguckt im Fernsehen und der Schiedsrichter auf dem Platz macht so eine Bewegung weiterspielen. Weißt du, dieses Arme auseinander, so, war nichts. Mhm. So. Und in dem Moment muss die Geschichte doch erledigt sein, außer es ist eine glasklare Fehlentscheidung. Und bei so einer Situation, wo der Ball aus 1,50 Meter, und es geht ja beim Handspiel immer um Absicht oder Nicht-Absicht, und eine unnatürliche Handbewegung ist ein Indiz für Absicht oder Nicht-Absicht. Und genauso gehört aber auch dazu, Distanz ist auch ein Faktor für Absicht oder Nicht-Absicht. Und in dem Moment, wo wir jetzt da sind, dass wir sagen, okay, die Distanz war relativ nah, die Handbewegung sah eher unnatürlich aus, weiß ich nicht. In dem Moment sind wir doch höchstens bei, na, weiß ich nicht, 50-50, 60-40 für Hand oder nicht. Und dann darf der Videoschiedsrichter doch gar nicht mehr eingreifen, weil es keine klare Fehlentscheidung war. Was macht der Videoschiedsrichter? Er greift ein. Der Schiri geht zur Bande, guckt sich das an, sagt, ach ja, dann pfeifen wir doch mal Hand und sagt hinterher, ich weiß nicht, ich habe es nur an einer Quelle gelesen, dass er wohl hinterher irgendwo gesagt hätte,
Reiter, ne?
Ich weiß nicht, wo er es gesagt hat, aber der Schiri hat irgendwo gesagt, ja, ich habe die Szene nicht gesehen. Er hat aber diese typische Bewegung für Weiterspielen gemacht, direkt nachdem die Hand angeschossen wurde. Das heißt, entweder hat er da gelogen oder er macht diese Szene so aus Reflex und das kann ich mir irgendwie kaum vorstellen. Das Ding stinkt von hinten bis vorne, darf nicht passieren. In meinen Augen, ich bin, wie gesagt, hier auch schon vielleicht öfter mal durchblicken lassen, eigentlich ein Fan des Videoschiedsrichters, aber im Moment, so wie das läuft und nicht nur wie das für Hannover 96 läuft, sondern wie es allgemein läuft, läuft es daneben. Freunde.
Also wir hatten die Diskussion, als ich das letzte Mal in der Sendung war, auch schon genau da haben wir das Fass auch aufgemacht. Ich stimme mit dir völlig überein. Die Art und Weise, wie oder auch nicht dieser Videoschiedsrichter eingreift und so, es scheint überhaupt nicht stringent zu sein. Es gibt keine Transparenz, bin ich ganz bei dir. Ich glaube, du bist dann aber auch als jemand, der im Stadion sitzt, nochmal doppelt belastet.
Faktisch,
ich habe die Szene, wie gesagt, ja nur in den Highlights, in Ausschnitten und im Real Life gesehen. Und ich wusste ja, dass es Elfmeter gibt. Also das heißt, mir war ja, als ich die Situation im Real Life nochmal aus der laufenden Spielsituation gesehen habe, wusste ich ja, was passiert. Also das ist man auch anders befangen. Aber für mich, klipp und klar, da musst du Elfmeter pfeifen. Wenn du nicht Elfmeter pfeifst, kannst du machen, aber es ist für mich eigentlich ein Elfmeter. So, egal ob du für oder gegen Hannover bist, wenn du da einen Elfmeter gepfiffen bekommst, ist das so. Handregel ist scheiße. Aber da kann sich keiner beschweren.
Aber so, wenn er nicht gepfiffen wird, darf der Videoschiedsrichter nicht eingreifen.
So, genau. Und da bin ich bei dir. Das Problem, was ich dabei sehe, ist ein anderes. Das Problem ist, genau wie du sagst, ich würde als Stürmer immer, und das, wir hatten, jetzt weiß ich auch, wann wir das letzte Mal in der Sendung waren, als das war die Albernorts rote Karte.
Nürnberg.
Genau. Und zwar, da bin ich nämlich auch zum gleichen Schluss gekommen. Wenn ich Stürmer wäre, würde ich immer, sobald mich irgendwas berührt und ich davon ausgehen kann, dass es mein Gegenspieler ist, mich im 16er hinwerfen. Denn in dem Moment, wo das passiert, gibt der aus Köln aufs Ohr, Achtung, es hat eine Berührung stattgefunden, dann kommt der Schiedsrichter an den Bildschirm, er sieht die Berührung und in dem Moment muss er Elfmeter pfeifen. Und genauso ist es mit dem Handspiel, aus dem laufenden Spiel, der Schiedsrichter steht nah dran, kommt vielleicht zu der Überzeugung, ja, war Hand, aber nicht ausreichend für einen Elfmeter. In dem Moment, wo er sich das Ding aber anguckt und die Wiederholung sich anguckt, muss er auf Elfmeter gehen,
aber das ist ja ein Fehler, weil es
keine andere Möglichkeit gibt. Und deswegen darf er gar nicht erst an diesen scheiß Bildschirm rangehen.
Das ist ja ein Fehler. Warum kann der Schiedsrichter in dem Moment nicht sagen, okay, das war Hand, aber es war kein strafbares Handspiel, weil es nicht zu 100% klar ist, dass das Absicht war?
Vor allen Dingen ist er überstimmt worden. Also andersrum wird ein Schuh draus, wenn er den Elfmeter pfeift. Und der guckt sich das nochmal an und sagt, nee, also das war aus so kurzer Distanz, da konnte der Spieler gar nichts machen. Ich mache indirekt einen Freistoß, Schiedsrichterball oder keine Ahnung was. Und es gibt dann keinen Elfmeter. Dann könnte ich es verstehen, dass er sich die Szene nochmal anguckt. Wenn er aber in dem Spiel aus vollster Überzeugung sagt, das ist kein Elfmeter, dann kann er doch nicht an den Bildschirm gehen oder gerufen werden und zu einer anderen Entscheidung gezwungen werden. Genau.
Außer die Leute in seinem Ohr sagen, hundertprozentig Handelfmeter, dann braucht er aber auch nicht mehr zum Video zu gehen. Dann
braucht er nicht mehr gucken.
Genau, dann braucht er nicht hinzugehen. Wenn die Leute ihm ins Ohr sagen, hundertprozentig Handelfmeter, dann gibt er sofort den Elfmeter nach Rücksprache mit Köln, da sind die schuld und er kann sich da fein rausnehmen. In dem Moment, wo er sich das nochmal angucken muss, scheint sich ja auch Köln nicht hundertprozentig sicher gewesen zu sein. Im Moment gefällt mir das ganz und gar nicht, aber das liegt natürlich ein bisschen auch daran, dass 96 öfter mal betroffen ist, aber allen voran ist es auch in anderen Spielen, was man so sieht, und es ist ja fast keiner damit zufrieden. Das ist traurig, ist nervig und ja, gut. Ich hoffe, sie kriegen das auf die Kette. Da muss noch was gehen, Leute. Das mag ich nicht.
Richtig. Nur wir sollten, also nochmal, wir sind da, glaube ich, einer Meinung. Wir sollten nur einen Fehler nicht machen. Und diesen Fehler haben wir Fans natürlich auch nach dem Leverkusen-Spiel gemacht. Und auch schon nach dem Dortmund und Bremen und keine Ahnung was Spiel. Wir suchen uns jetzt eine strittige Situation. Elfmeter Finn Bogason. Also der hat ja das Tor gemacht. Also Elfmeter hat er ja nicht gemacht. So. Aber wir suchen uns diese Elfmeter-Situation aus. Und sagen, ja Mensch, guck mal, das ist alles so scheiße gelaufen, so viel Pech und hatten kein Matchglück und das hätte man auch anders pfeifen können. Aber hätte der es anders gepfiffen, dann wäre es ja nur 1-0 gewesen. Bibu macht ja später das 1-1 dann und da hätten wir vielleicht sogar noch gewonnen. Also eigentlich gegen Augsburg haben wir zwar verloren, aber es war eher schon fast ein Sieg.
Schönreden, du meinst Hashtag Schönreden.
Hashtag Schönreden, beziehungsweise mal die Fakten ausblenden. Es ist mir völlig egal, ob wir schön gewinnen oder hässlich spielen und gewinnen. Es ist mir egal, ob wir schön spielen und verlieren. Mir geht es am Ende im Prinzip darum, ich möchte 96 nächstes Jahr in der Bundesliga wiedersehen, weil ich einfach mehr Spaß an der Bundesliga habe, als an diesem Scheiß da in der zweiten Liga. Das habe ich mir ein Jahr gegeben, das reicht jetzt für die nächsten 50 Jahre. So. Und ja, dafür müssen wir Punkte haben am Ende. Und zwar mehr als drei andere Mannschaften. Also erstmal mehr als zwei, aber im Prinzip mehr als drei andere Mannschaften. Wenn ich sage, ich will nicht absteigen, meine ich Platz 15.
Ja, ich auch. So. Ich möchte nicht gegen St. Pauli Relegation spielen. Das braucht kein Mensch.
Und dafür haben wir nach 9 Spieltagen einen Sieg, 3 Unentschieden und 5 Niederlagen. Das ist viel zu wenig. Ja, viel zu wenig. Und dann ist es mir egal, ob in der rote Karte Albonotz, wir verlieren gegen Nürnberg, 2-2 gegen Leverkusen, letzte Minute mal Pech gehabt und dieser komische Elfmeter, kann man geben, muss man. Nein, ey Leute, 7 Tore Differenz im Minus, nur 6 Punkte, 5 Niederlagen bei einem Sieg und 3 Unentschieden. Es ist zu wenig. Und ich glaube, das blenden wir im Moment zu sehr aus und ich finde, das ist gefährlich, denn die Hinrunden waren bei uns in den letzten Jahren deutlich besser als die Rückrunden.
Ja, das stimmt. Das war meistens die bessere Geschichte. Grüße an den Trainer, der so heißt wie ein Tier. André, jetzt aber Lösungsmöglichkeiten. Also meckern können wir beide, sind wir ganz groß und haben auch wahrscheinlich ganz viel Recht und werden bestimmt auch viel Applaus kriegen. Aber was muss wer ändern? Auf welche Spieler würdest du setzen? Wo siehst du Leute, die uns jetzt diese benötigten 17, 18 Punkte bis zum Hinrundenende zusammenbolzen? An welchen Stellschrauben muss der Trainer drehen oder wer müsste an der Stellschraube Trainer drehen?
Also ich bin mir nicht sicher, ob der Trainer das Problem ist. Der macht vieles richtig, der macht vieles falsch. Ich glaube aber, dass unterm Strich André Breitenreiter ein Trainer ist, von der Qualität her, der zu Hannover 96 passt und mit dem man durchaus im gesicherten Mittelfeld der Bundesliga sein kann. Also, da bin ich mir relativ sicher. Gut, wenn das jetzt nicht passt und es da Überwerfungen gibt oder sonst was, dann müsste man reagieren, aber das weiß ich nicht, da möchte ich mir jetzt auch nicht zu äußern. Also ich würde es erstmal nicht am Trainer festmachen. Am Kader würde ich sehr wohl festmachen. Ich glaube, dass Horst Held keinen guten Kader zusammengestellt hat. Ich glaube, dass wir an den entscheidenden Positionen, wir haben es vor der Saison und heute auch schon mal besprochen, an den entscheidenden Stellschrauben nicht gedreht haben, dass wir da ein bisschen blauäugig und naiv reingekommen sind. Ich erwarte von einem Fußball-Bundesligisten mit Anspruch, Platz 14, um besser zu sein, dass er mehr Geld in die Hand nimmt, mehr Qualität kauft. Und dass, wenn er das dann in die Hand nimmt und kauft, das dann auch funktioniert. Ich erinnere mich an unseren brasilianischen Weltklasse-Stürmer aus dem letzten Jahr. So, das ist nicht passiert.
Ja, das heißt, ist nicht immer Horst Held schuld, glaube ich, alleine. Nicht immer, aber manchmal vielleicht. Also, der kann ja das Geld auch nicht selber raushauen, was nicht da ist.
Nein, okay, gut, wenn kein Geld da ist, ist es so. Aber das Geld müsste ja da sein. Also, ja. Jetzt mal ganz ehrlich.
Vielleicht ist es aber auch nicht da, man weiß das ja alles gar nicht so genau.
Okay, aber wenn es nicht da ist, aber Horst Held weiß das. Also ich glaube mal, ich gehe davon aus, Kind Held, wer auch immer, führt da ein Gespräch und wir sagen, wir haben so und so viel Euro zur Verfügung. So, und wenn du das weißt, dann kannst du damit rechnen und da deine Geschichten machen, brauchen wir nicht spekulieren. Aber wenn nicht genügend Geld da ist, um den Kracher zu verpflichten, weil die alle zu teuer sind,
dann gebe ich Harnik nicht ab.
Doch bitte einen Martin Harnik
nicht für 2 Millionen vorgehen lassen. Natürlich gebe ich den dann nicht ab, das ist ja der Wahnsinn gewesen.
So.
Auch er wollte mit Max Kruse zusammen Fußball spielen. Ich kotze über den Teppich, ey.
Ja, aber das kann ja wohl nicht das Argument sein.
Oh, das ist jetzt schon, das ist jetzt schon mal Spruch des Tages, André. Herzlichen Glückwunsch. Dann kaufst du halt
Max Kruse. Was ist das für ein Argument? Ich würde auch gerne mit Cristiano Ronaldo spielen, ja, aber... Also würde ich nicht, um ehrlich zu sein, aber darum geht es jetzt gar nicht. Aber der Punkt ist, das ist doch kein Argument. Fußballprofi hat einen Vertrag unterschrieben, Hannover 96 braucht ihn, der hat seine Tore gemacht, der hat gut gespielt, der hat sich mit der Stadt identifiziert. Dem kann ich ja, wenn er 36 ist, die Möglichkeit geben, nochmal nach China zu gehen und dann nochmal Geld zu verdienen. Das ist ja nicht das Thema. Aber in so einer Situation, wenn du den abgibst, musst du aus meiner Sicht jemanden in der Hinterhand haben. Und wenn der in der Hinterhand Bobby Wood war, dann zweifle ich aber an den Fähigkeiten von Horst Held.
Ja, Bobby Wood. Irgendwie Wood. Witz. Bobby.
Oh. Aber du hast ja gefragt, wie können wir das noch regeln?
Ja.
So, aktuell kriegen wir keinen besseren Kader zusammen. Jetzt müssen wir bis zur Winterpause erstmal durchhauen. Und ich glaube auch, dass in der Winterpause immer sehr, sehr schwer ist mit Neuzugängen. Aber okay, bis zur Winterpause müssen wir, wie auch immer, wann auch immer, mit ein bisschen Matchglück oder was auch immer, Punkte holen. Wir brauchen auf jeden Fall knapp unter 20 Punkte und wir haben ja noch die Möglichkeiten, also gegen Düsseldorf, letztendlich auch Schalke, die sind auch nur einen Punkt vor uns, um ehrlich zu sein. Ja, wir haben noch Freiburg vor uns, Mainz, so, das sind alles Mannschaften, die gurken da unten rum, gegen Wolfsburg kann man ja auch mal was holen, also es ist ja noch Hoffnung.
Die stirbt immer als letztes, weißt du doch.
Und dann kommt die Winterpause und da musst du dann, ich sag mal, da musst du irgendeinen holen. Also einen Hugo Almeida oder so brauchst du dann halt einfach, den du holst und der Sicherheit die Buden macht. Anders geht's ja gar nicht.
Ich habe gerade Hugo Almeida gehört, meine Damen und Herren. Ich glaube, wir haben ein leichtes Rauschen in der Leitung. André hat sich vermutlich versprochen. Ist aber nicht schlimm, Hugo Almeida.
Nein, aber ich meine letztendlich, du brauchst halt irgendeinen Spieler, der eine gewisse Qualität hat, der dir sofort weiterhilft, der vielleicht auch ein bisschen Geld kostet, aber ohne wird es nicht reichen. Und nochmal, also ich möchte den Teufel nicht an die Wand malen, aber bis jetzt haben wir Glück gehabt. Stell dir vor, der Füllkrug tritt blöd in Rasen.
Ja, natürlich.
Der voll ist, läuft mit dem Zeh nachts gegen Kühlschrank.
Ja, oder kommt einfach aus Brasilien nicht zurück oder später oder weiß der Geier was.
Oder weil der mal Anton verliebt sich und wechselt nach Köln.
Ja.
Was weiß ich.
Ja.
Und jetzt habe ich gehört, dass er schwul ist. Das würde ich auf keinen Fall machen.
Nee. Das habe ich auch tatsächlich nicht so verstanden. Ich habe tatsächlich als erstes an Breitenreiter gedacht. An Schmadtke gedacht. Aber der ist da ja auch. Der ist da ja gar nicht mehr.
Gut.
Der Schmadtke. Ja, Schmadi haben sie da ja auch vom Hof geschmissen.
Fantastisch. Nein, aber es ist im Moment wirklich, also ich. Es gibt keine Ad-Hoc-Lösung. Es gibt nicht den Schalter, den du umlegen kannst. Ich glaube, wir müssen einfach effektivere Punkte holen und vielleicht weniger schön spielen.
Ja, manchmal spielen wir echt ganz schön. Ich weiß, was ich auch noch ganz, ganz schlimm finde, das habe ich hier, glaube ich, ja schon öfter mal gesagt, was der Breitenreiter mit dem Bebou macht im Moment. Ne? Bebou ist doch kein rechter Verteidiger in der Fünferkette. Das ist doch Wahnsinn. Der Junge, das ist der Dribbler, der Schnellste, der Ideenhafteste, der Fuchs. Der turnt so viel hintenrum. Ich habe mir diese Heatmap angeguckt und ich bin großer Freund von Heatmaps. Und auf dieser Heatmap ist Bebou genauso viel hinten, also wirklich hinten, wie vorne. Und das kann doch nicht sein Ernst sein. Also nicht Bebou, der kann ja nichts dafür, der erfüllt ja nur Aufgaben. Aber Bebou hat, das macht mich völlig fertig.
Ja, aber Tobi, wenn er
so weit hinten. Wenn er was?
wenn er doch stagniert.
Nein, der stagniert nicht. Der ist gezwungen, hinten zu spielen.
Breitenreiter hat gesagt, er stagniert.
Nein, der stagniert nicht. Der ist gezwungen, hinten zu spielen, was völliger Quatsch ist. Würdest du mit einem Sorg oder Korb spielen, dann kann da hinten auch, ne? Dann muss doch Bebu nicht machen. Ich verstehe ja die Idee von Breitenreiter dahinter. Er sagt, ja, Dreierkette, okay, damit, wenn wir defensiv sind, fünf Leute, dann ist das so, dass das ab und zu mal einer wie Bebu auch machen kann, ansonsten läuft er nach vorne. Aber für mich ist das verschwendete Zeit, die Bebu da hinten verbringt.
Also Bebu ist aus meiner Sicht, aber ich kann auch völlig daneben liegen, Bebu ist der einzige Spieler bei Hannover 96 zurzeit, der dieses Quäntchen extra mitbringt,
ja,
der in der Lage ist, den entscheidenden Spieler aussteigen zu lassen oder mit seiner Geschwindigkeit zu überlaufen, der aus nichts ein Tor oder eben auch mal eine Chance kreiert für ein Tor. Bebu ist der Spieler, deswegen will ich die anderen nicht abwürgen, aber ist der Spieler, der mal, wenn er einen richtig guten Tag hat, diesen Hauch mehr hat, der ein Spiel entscheiden kann.
Und der verbringt die Hälfte des Tages in Höhe des eigenen 16ers. Da kann er nichts entscheiden.
Aber Bebu, und jetzt nehme ich die Worte vom anderen Tobi, wird gemobbt in Hannover offensichtlich. Also
das, ich finde, das jetzt, würde uns noch viel Freude bereiten.
Ja, aber er hat das so gesagt. Ich finde das in dem Zusammenhang nicht verkehrt.
Ja.
Er wird auf eine Position aufgestellt, die ihm absolut nicht liegt, die ihm auch zuwider ist, aber er stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Ihm wurde attestiert, dass er stagniert in seiner Leistung. Ich glaube ja, er wird immer besser.
Ja, das war ja aber, das Zitat von Breitenreiter ist jetzt ja aber auch schon ein gutes Dreivierteljahr her oder so.
Aber hast du danach mal gehört, dass er jetzt nicht mehr stagniert oder jetzt richtig gut drauf ist?
Ja, nur wenn ihn niemand danach fragt, würde er was dazu sagen. Und da hat wahrscheinlich einfach noch keiner gefragt. Also, falls ihr uns zuhört, fragt Breitenreiter mal, wie er Bebus Leistung im Moment findet.
Also, wie gesagt, ich halte Bebu für einen der Besseren bei uns und ich glaube, dass sein Potenzial anders auch deutlich besser ausgeschöpft werden kann.
Ja. Ach Mensch.
Und solange Bobby Wood spielt, von Anfang an, brauchen wir uns über gar nichts Gedanken
machen. Ja, das ist vollkommen richtig. Witz, 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 Bobby Witz. 30.04. hat André Breitenreiter über Bebu gesagt, dass er stagniert. Das ist tatsächlich jetzt schon 6 Monate her. Verrückt, wie die Zeit vergeht. Mal gucken, was Bebu die nächsten Wochen und so weiter noch macht. André, lass uns kurz noch nach vorne schauen. Wir haben so viel nach hinten geschaut und auch ein bisschen nach vorne. Jetzt ist Pokal, dienstags, 18.30 Uhr im wunderhübschen Niedersachsenstadion. Es wird kalt, es wird schmutzig. Der VfL Wolfsburg kommt. Wie wichtig für die Gesamtsituation ist das Überwintern? Und ein Sieg gegen Wolfsburg würde ein Überwintern bedeuten, denn die nächste Pokalrunde ist erst am 5. und 6. Februar 2019. Wie wichtig ist so ein Überwintern im Pokal?
Jetzt mache ich mich unbeliebt.
Scheißegal.
Ist mir scheißegal. Die sollen 5-0 sollen die 2-0 gegen uns gewinnen, es soll regnen und hageln und alles gut und keine Zuschauer da, damit sie sich den Scheiß nicht antun, ist mir völlig Hupe. Der einzige Grund, warum ich sage, dieses Spiel wäre wichtig, ist, dass man vielleicht, wenn man ein gutes Spiel macht und gegen Wolfsburg gewinnt, ist ja schon, auch wenn es nicht ein Derby in dem Sinne ist,
aber
ist ja schon ein bisschen ein besonderes Spiel, dass man einfach einen positiven Schwung mitnimmt. Ich befürchte aber, jede Energie, die du da reinsetzt, möglicherweise 0-0, tiefer Boden, es ist nass, es ist kalt, dann musst du noch in die Verlängerung oder irgend so ein Scheiß, wird uns für das Spiel auf Schalke am Samstag nicht helfen. Und das ist für mich das viel wichtigere Spiel. Also wenn ich mir aussuchen dürfte, weil die liebe gute Fee kommt, dass ich eins von den beiden Spielen gewinne, nehme ich das Spiel auf Schalke.
Auf jeden Fall. Und da gebe ich dir aber, den nehme ich auch sowas von. Im Tor wird nicht Esser stehen, sondern Philipp Czauner wird mal wieder zurückkehren. Das ist schon bekannt. Ich habe da so eine Vermutung, dass ein Füllkrug nicht in der Startelf stehen wird. Und ich habe noch so ein komisches Gefühl, was Wallace angeht. Aber
ja, aber jetzt ich auch im Übrigen. Und es ist ja auch nicht dumm. Also das
nein, es ist ja auch
Czauner
nicht
ist sowieso clever, ja.
Ja,
aber
natürlich.
Du musst natürlich auch deine Spieler mal ein bisschen schonen und mal ein bisschen. Aber die Sache ist, wenn du das tust, nimmst du einen Füllkrug raus, nimmst du eine Wallace raus. Und Fußballgott Anton möge es mir verzeihen. Ich werde auch mal den Anton mal ein bisschen Pause geben, der wirkt ein bisschen überspielt. Aber okay. Wenn du da 3 Stammspieler rausnimmst und du verlierst das Ding knapp oder wie auch immer gegen Wolfsburg, dann heißt es sofort wieder, wie kannst du das Spiel abschenken?
Ja, hättest du mal Vollgas gegeben. Ich glaube, deshalb 3 wird er nicht rausnehmen. Also es gibt ja so ein paar, die auch öfter mal durchrotieren, wo man dann, ne, so, wenn so ein Haraguchi nicht von Anfang an spielt, wundert das jetzt keinen. Der könnte da vielleicht mit reinfallen oder vielleicht auch Bobby Wood, Asano, Weidand, Füllkrug. Mal gucken. Also ich könnte mir vorstellen, ohne Füllkrug fahren wir zur WM. Nee, ohne Füllkrug gegen Wolfsburg. Mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. Aber irgendwie gewinnen würde ich es schon gerne und dann das gleich mitnehmen und auf Schalke gewinnen. Aber Schalke wartet ja, glaube ich, auf den Breakthrough-Sieg, so ein 4-1 oder 5-1 gegen irgendwen. Ich finde, da bieten wir uns am Samstag komplett an. Sprechen wir aber drüber in einer neuen Ausgabe.
Oh Gott.
Eine neue Ausgabe. André, wenn wir beide im Stadion sind auf Schalke, dann muss doch was Großes passieren. oder nicht? Oder bist du
ich mache mir da bei mir auch weniger Sorgen als bei dir, um ehrlich zu sein.
Ich kann mich noch an den letzten Auswärtssieg erinnern, an den vorletzten Auswärtssieg erinnern. Das kann nicht jeder von sich behaupten, würde ich sagen.
Also ich erinnere mich an das letzte Schalke-Spiel, da haben wir, glaube ich, 1-1 gespielt. Das war ein richtiges Kackspiel von vorne bis hinten. Mhm.
War
und
ich
das
nicht
war
da.
Okay. Und
ja, war ich nicht da, deshalb war es okay.
Könnte man jetzt auch wieder mitnehmen.
Ja, wäre ich 1-1 auf Schalke, musste mit zufrieden sein. Egal, wie es dann am Ende dazu kam. Tippen für Augsburg war Käse, haben wir alle falsch getippt, Mareile, Tim und ich. André zeigt jetzt, wie es besser geht. Wie geht es im Pokal aus? Ergebnis nach Verlängerung und potenziellem Elfmeterschießen.
1-3.
Ja, ich glaube auch 1-2. Das ist so ein typisches, ich glaube gegen Frankfurt haben wir auch damals auch hier, als Salif Sané in der 90. noch den Elfmeter verschossen hat. Das war doch auch Kacke, das war auch zweite Runde oder so. Ach, was hasse ich DFB-Pokal, das ist auch so, ja, das ist auch so eine Wurst und Pokal.
Darf ich aber jetzt am Ende, weil ich merke, es neigt sich dem Ende,
ja,
ich habe noch mal eine Frage.
Kennst den Rhythmus?
Eigentlich zwei Fragen. Die erste Frage ist, warum auch immer wird Breitenreiter vielleicht nicht mehr in die Rückrunde gehen mit Hannover 96. Wen könntest du dir vorstellen?
Tue ich mich mal ganz schwer mit solchen Sachen. Ich versuche dann ja parallel immer dazu, transfermarkt.de aufzumachen mit den offenen...
Brauchst du nicht. Einfach anders formuliert. Wen könntest du dir vorstellen, den wir uns als Trainer holen, auch wenn das völlig utopisch ist, der Hannover 96 weiterbringt als Breitenreiter aktuell mit diesem Kader?
Darf der in Lohn und Brot stehen? Oder?
Ja, kannst du auch Sinne, den sie dann sagen.
Ja, genau. Sinne, den sie dann traue ich grundsätzlich erstmal alles zu. Würde ich mich auch komplett drin verlieben. Ich, jetzt aber vielleicht einfach drei Regale kleiner oder realistischer, tue ich mich tatsächlich schwer, von denen, die zur Zeit zur Verfügung stehen. Es ist einfach, weil was willst du da holen? Willst du Peter Stöger holen? Natürlich willst du nicht Peter Stöger holen. Wir holen Peter Stöger wahrscheinlich sogar. Aber, oder Peter Bosch oder sowas. Es wird ja auf einen hinauslaufen, der irgendwie Bundesliga-Erfahrung hat und der, weiß ich nicht, so ein alter weißer Mann.
Ja, aber genau das ist ja das, was ich sage. Also nochmal, man kann ja über Breitenreiter denken, was man möchte. Und der war auch ganz toll und jetzt ist er vielleicht nicht so toll. Aber ich sehe auch keinen, der uns da ad hoc weiterbringt.
Ja,
das heißt, Trainerwechsel ist aus meiner Sicht nicht das Heilmittel.
Ja, einfach mal am Trainer festhalten. Fände ich total super, dass man sagt, komm, wir ziehen das jetzt mal durch und wir zuckeln nicht ganz nervös mit dem Finger und schmeißen hier nach, weiß ich nicht, 12 Spielen einen raus, weil der Start nicht so gut war. Wenn man 12 Saisons in 12 Spieleabschnitte unterteilt, dann muss ja theoretisch Hannover alle 12 Spiele einen Trainer rausschmeißen.
Gut, dann die zweite Frage und das zeigt halt auch meine Hilflosigkeit. Egal, wie viele Punkte wir jetzt haben, ja, wir wollen nicht absteigen am Ende der Saison und wir haben jetzt schon zu wenig, also brauchen wir noch ein bisschen. Wir brauchen eine bessere Rückrunde als Hinrunde. So, nennen wir mal zwei Spieler, die uns ad hoc weiterhelfen, die wir bekommen könnten.
Zwei Spieler? Oh, das ist so auch wieder was für Hans. Jetzt ganz ehrlich, Max Kruse, haha, das hast du vorhin, das war so gut, der ist echt hängen geblieben. Ich, keine Ahnung, ich kann dir sagen, wo wir halt Leute brauchen, da hat sich tatsächlich auch nicht viel verändert mit dem Innenverteidiger und in meinen Augen, wenn wir einen von Wood und Asano abgeben, noch einen guten Stürmer dafür holen, weil sonst hilft es auch nicht, wenn wir 5 Stürmer haben, dann spielt ja keiner mehr irgendwann Fußball, sondern sitzt mehr auf der Bank. Wood und Asano tauschen gegen eine richtige Bombe, wäre ich
so. Um welche Qualitätsstufe, also du kannst ja einen Spieler nennen, den wir auch nicht kaufen können, weil unser Vertrag steht, aber welche Qualitätsstufe stellst du dir da vor, der uns für die Rückrunde echt weiterbringt?
Ja, das muss schon gehobenes Bundesliga-Niveau sein. Fertig aus. Also sowas wie Martin Hanek, ganz ehrlich. Als wir, erinnerst du dich an den Tag, wir haben Hanek und Füllkrug am gleichen Tag verpflichtet. Ja. Und es war dieser Überraschungseffekt. Ach, einen haben wir noch. Ich weiß gar nicht, wer war der Erste? Ich glaube, der Erste war Füllkrug. Und dann kam Hanek, so von wegen, einen haben wir noch. Das war der beste Transfertag von Hannover 96 ever, weil du einfach wusstest, du hast jetzt zwei Leute, die damals übrigens für die zweite Liga, nicht für die erste Liga, wovon einer ein Bombentyp für die zweite Liga ist, Füllkrug, und einer einfach ein guter, gestandener Bundesliga-Profi, der leichte Struggle hatte in Stuttgart, da war er so Mr. Chancentod und so, aber du wusstest doch in dem Moment sofort, okay, im Sturm werden wir in der zweiten Liga keine Probleme haben. Das sind einfach zwei richtig gute Stürmer, die liefern, die bringen ihre Tore. Und inzwischen wissen wir von Füllkrug, der liefert das wohl auch in der ersten Liga, zumindest hat er das letztes Jahr gemacht, und Hanek hat auch nicht sonderlich enttäuscht letztes Jahr, das heißt, da hast du einfach eine Lücke aufgerissen und von mir aus, ja, jetzt finde ich aber auf die Schnelle tatsächlich kein Martin Hanek, der nicht Martin Hanek heißt.
Genau, und genau das ist eben meine Sorge um mein Problem. Das heißt, wir sind uns in der Analyse einig, es muss nochmal qualitativ was im Kader passieren. Wir wissen auch, anscheinend wächst das Geld nicht auf Bäumen, sonst hätten wir die alle schon geholt. Und auf dem Markt, auf dem wir uns bewegen, boah, ja, ich sehe auch keinen. Und das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen, Aber nochmal, wir müssen uns ja nicht sorgen. Wir können ja positiv optimistisch nach vorne gucken nach dem Sieg auf Schalke. Und dann sieht die Welt wieder schöner aus. Aber ich möchte nicht absteigen. Ey, das habe ich. Ich habe da keinen Bock drauf. Ehrlich, ich will da Bundesliga spielen. Wir können auch 13., 14. jedes Jahr werden. Und im November soll es auch regnen. Und dann hat man keinen Bock. Und das Bier wird teurer um 20 Cent. Alles kann ich mit leben. Aber nicht nochmal zweite Liga, weil ansonsten, glaube ich, werden wir auch so eine Art Nürnberg-Fahrstuhlmannschaft.
Ja, ich bleibe aber auch weiterhin dabei, dass wir grundsätzlich genug Qualität haben, außer vielleicht ganz vorne im Sturm und hinten in der Abwehr sind wir einfach zu doll auf Kante genäht, da darf sich keiner verletzen. Wir können mit dieser Truppe den Klassenerhalt auf jeden Fall schaffen. Bin ich fest von überzeugt. Aber es muss halt erst noch ein bisschen besser laufen an der einen oder anderen Stelle.
Muss man auch, solange es Mannschaften gibt wie Nürnberg und wie
Düsseldorf
zum Beispiel.
Und guck dir mal bitte Stuttgart an, die haben schon den Trainer gewechselt und das ist eine Rumpelkacke, die die da zusammenspielen.
Und den könnten wir holen.
Die haben sogar gegen uns verloren. Die haben sogar gegen Hannover 96 verloren, die Stuttgarter. Was läuft denn da schief? Also dafür gewinnen die dann halt zu Hause gegen Bremen. Naja, Fußball ist so komisch, Fußball ist so absurd. Ich mag das alles nicht. Es nervt. Und da kommen wir dann immer zu dem, was Gunnar von Niemals Allein sagt. Fußball in der Bundesliga ist einfach so, das sind immer so Nuancen und so Kleinigkeiten. Du hast selten eine Mannschaft, die einfach mit Pauken und Trompeten und 6 Punkten absteigt, weil sie gar nichts können. Am Ende haben sie doch wieder alle ungefähr 30 Punkte und dann fehlen halt manchen 8 Punkte zum Klassenverbleib und manchen halt nicht. Und 8 Punkte ist jetzt echt nicht so mega viel, finde ich, auf 34 Spieltage.
Nein, das stimmt.
Ne? André, lass einen Strich drunter machen. Das war fein heute. Wieder viel zu lang, 50 Minuten. So lange wollte ich gar nicht, aber es war trotzdem so schön, wir konnten gar nicht stoppen. Wir sehen uns auf Schalke. Vielleicht. Hoffe ich.
Nein, das sollte man bitte schön hinkriegen. An dieser Stelle muss ich einmal, meine Mutter grüße ich ab jetzt immer. Ja, das finde ich immer ganz wichtig, seine Mutter zu grüßen. An dieser Stelle noch 2 Kleinigkeiten. Ich habe meine Mutter, die ist 70 übrigens, und ich bin 37. Und ich habe zum ersten Mal meine Mutter auf Mallorca im Tennis besiegt. Ja, das ist der größte Sieg des Lebens. Und das erzähle ich hier nur deswegen, damit ich es ihr vorspielen kann, damit sie weiß, dass die ganze Welt es wissen könnte.
So. Ach, dann soll ich das gar nicht rausschneiden jetzt.
Nein, bitte nicht. Das muss unbedingt drin bleiben. Das ist ins kollektive Gedächtnis. Wenn uns die Aliens abhören, das sollen sie wissen, dass ich meine Mutter besiegt habe beim Tennis.
Deine 70-jährige Mutter, beste Grüße an dieser Stelle.
Das spielt keine Rolle, wie alt sie ist. Ja, es geht darum, dass ich sie besiegt habe. So. Und das Zweite ist, und das ist eigentlich viel, viel wichtiger, ich bekomme als Mitglied einer Gewerkschaft mit 3 Buchstaben, die mit G anfängt, mit W endet und in der Mitte ein E ist, bekomme ich für NRW alle Karten, weil die haben Dauerkarten für jedes NRW-Stadion, aber gegen 96 will immer keiner hin. Und weil ich ja hier in NRW wohne, bekomme ich immer die Karten. Und ich darf auch nach Schalke und das sind super Plätze. Und eigentlich wollte ich dich ja mitnehmen, aber da hast du gesagt, du bist schon mit 4 besseren Kumpels unterwegs, aber dann erwarte ich, dass wir uns auf jeden Fall auf ein Bierchen treffen. Und letztendlich, und darauf will ich hinaus, das macht doch eigentlich unseren Sport aus, dass wir uns, nicht wir beide, aber wir Fans uns treffen, friedlich das Spiel gucken, uns über unsere Mannschaft freuen, vielleicht auch mal aufregen und einfach eine schöne Zeit zusammen haben und bei allem Mist, den es gibt, bei allem Ärger und hast du nicht gesehen, das sind die Momente, darauf freue ich mich am allermeisten. Also bitte sieh zu, dass wir uns auf ein Bierchen treffen.
Sie hörten die Weihnachtsansprache von André. André, das war sehr schön. Vielen Dank. Ich unterschreibe das einfach so komplett und ergänze noch, dass es mir großen Spaß gemacht hat und wir uns diese Woche alle nochmal wiederhören bei Hannover liebt die 96 Show auf dann nicht mehr meinsportradio.de. So, jetzt genug geteasert. Das war's für heute. Tschüss.
Hannover liebt die 96 Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.